Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gipser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Spannender Podcast heute, nämlich der erste Podcast mit einem Gast aus der Schweiz, Adrian Bauer. Er ist Handwerker und Buchautor und seine Mission ist Make Handwerk Great Again. Und was das genau auf sich hat damit und wie wir da den Bogen zum Thema Videokommunikation und Sichtbarkeit bekommen, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Adrian.
Jo, hallo Florian. Gruß nach Deutschland in den hohen Norden.
Ja, relativ hohen Norden. Schönen Gruß in die Schweiz, in eines übrigens meiner Lieblingsländer, wo ich in meiner Kindheit viel Zeit verbracht habe. Wo genau sitzt du denn eigentlich in der Schweiz?
Solothurn, das ist eine Kleinstadt, ist nahe Bern. Also wir sind noch im Kanton Bern, wir haben ja so ein kleines Land, in 26 Kantone unterteilt. Das Kanton Bern ist ungefähr 25, 30 Minuten von Bern.
Naja, spannend, weil in Bern war ich beruflich auch häufig, da habe ich früher Seminare gehalten. Okay. Aber im Prinzip kenne ich eigentlich so die, naja gut, kenne es übertrieben, aber war ich auch schon fast überall in der Schweiz. Und wie gesagt, finde es immer wieder schön. Werde wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal runterfahren, weil wir da neue Kunden haben. Sehr, sehr spannend. Ja, meistens ist halt Zürich, ne? Also da hatte ich früher auch einen Lehrauftrag an der Hochschule.
Wirtschaftszentrum.
Der Klassiker.
Ist zum Wirtschaftszentrum, da spielt die Musik, Bern ist verschlafen, Beamtenstadt. Grundsätzlich ein bisschen langweilig.
Aber wunderschön. Also das Zentrum von Bern, wunderschön, die Altstadt.
Absolut.
Ja, Adrian, spannendes Thema. Witzigerweise habe ich vor 3 Wochen mit der Katrin Post-Isenberg, die ihres Zeichens ja auch für das Handwerk als Markenbotschafterin unterwegs ist. Du kennst sie wahrscheinlich auch oder von LinkedIn.
Also ich kenne persönlich nicht via LinkedIn, genau.
Genau, wie das ja immer so ist. Man kennt sich vom Sehen. So mit ja, und das Witzige ist, sie hatte ich Ende November beim B2B-Influencer-Forum bei ThyssenKrupp kennengelernt und dann stellte sich raus, die wohnt hier von uns entfernt gerade mal eine halbe Stunde.
Okay,
und da war sie vor knapp 3 Wochen da und dann haben wir auch Podcast aufgenommen und witzigerweise ist sie ja ein ähnlicher, wenn nicht sogar fast gleicher, wobei natürlich die Inhalte, die Herkunft eine andere sind, aber sie sagt auch, Handwerk muss wieder groß werden, ist ganz wichtig auch für Nachwuchs. Wie bist du da aus deiner eigentlichen Profession überhaupt dazu gekommen, dich in der Hinsicht zu engagieren?
Also meine eigentliche Profession ist ja Handwerk. Ich bin ursprünglich...
Aber nicht jeder Handwerker ist unterwegs und sorgt dafür, dass Handwerk wieder groß gemacht wird.
Ich habe selbst einen handwerklichen Beruf erlernt, das wollte ich damit sagen. Also ich bin ein gelernter Werkzeugmacher, komme aus der Uhrenindustrie, also ganz, ganz feines, wirklich extrem feines Handwerk, das ich gelernt habe. Habe auch viele verschiedene Berufe, Handwerksberufe durchlaufen, war Maschinenmonteur, habe teilweise vom Bau gearbeitet, kurze Zeit. War lange Zeit im Handwerk auch weltweit unterwegs, das heißt, ich habe Anlagen und Maschinen montiert, habe Servicetechniker gemacht bei weltweiten Einsätzen, überall auf dem ganzen Planeten, mehr oder weniger. Und bin irgendwann zum Thema Vertrieb gekommen, da ich da mir vielleicht jemand nahegelegt hat, ich weiß nicht mehr, wie genau es abgelaufen ist, oder ich mich selbst das nahegelegt habe, dass mein Mundwerk besser ist als mein Handwerk, hat sich dann irgendwo eingeprägt, habe dann in den Vertrieb gewechselt und kam so auf meine Leidenschaft, Vertrieb technischer Produkte, habe lange Zeit technische Produkte verkauft, sei das Pumpen, sei das Maschinen, sei das Glas, also Industrie- und Bauglas, lange Zeit verkauft, war auch weltweit unterwegs gewesen. Und dann irgendwann habe ich mit meinem Bruder zusammengetan, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass die meisten Handwerker eben das Problem haben, dass sie nicht verkaufen können. Mein Bruder ist auch gelernter Handwerker, hat in Deutschland hat man Zerspannungsmechaniker gelernt, Industriemechaniker und Teile hergestellt, Kleinbetrieb, KMU, typisch wirklich Arbeit, ganze Zeit wirklich Vollgas. Und so kamen wir dann irgendwann zusammen und haben gemerkt, ja, Handwerksbetriebe haben das größte Problem damit, dass ich eben meistens schlecht verkaufen, gute Arbeit machen, schlecht verkaufen, prozesstechnisch eher etwas langsam oder behäbig unterwegs sind, kommt natürlich daraus, dass der Inhaber des Handwerksbetriebes oftmals halt selbst Handwerker ist und sich mit dem Thema Prozess, Vertrieb, Marketing, Organisation, was alles dazugehört, selten auseinandersetzt. Und wenn es dann oft schon ein bisschen spät ist, merkt man es erst, wenn man da zeittechnisch sehr stark unter Druck ist, margentechnisch unter Druck ist oder eben keine Leute mehr findet. Und dann muss man reagieren. Und das haben wir vor 6, 7 Jahren auch erkannt, dass da Bedarf ist, schon damals. Mhm. Und haben uns da langsam, aber stetig in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum entwickelt, um dann die Firma zu gründen, für die wir heute tätig sind, unsere eigene Firma, Firma Projekt Bauer GmbH, ist ein, ich sag mal, Beratungsunternehmen und auch Agenturdienstleistungen für Handwerker von Handwerkern. Und so sind wir Schritt für Schritt zu dieser Mission gelangt. Aus der Spontanität. Sprechen ein paar.
Ja, und ich meine, ich komme ja vom Land bei uns. Viele meiner Freunde und Bekannten aus dem Umfeld kommen aus dem Handwerk, sind zum Teil noch handwerklich tätig. Da bekomme ich es ja auch immer wieder mit. Mit Modernisierung wird sich schwer getan. Also so ein Running Gag hier in Deutschland ist ja, wenn du einen Handwerker erreichen willst, musst du ihm einen Fax schicken. Das ist natürlich prozesstechnisch ein Albtraum. Und von Sichtbarkeit, also ist die jüngeren Betriebe, wo dann die Nachfolgegenerationen, die jetzt so, sag ich mal, irgendwo zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind, übernommen haben oder übernehmen, da gibt es zumindest Webseiten, teilweise recht aktuell. Aber da ist noch lange keine Sichtbarkeit, ne? Also nicht dieses, wie wertvoll ist das Unternehmen oder das Unternehmen ist irgendwie, ja, auch nicht nur im Käseblättchen, wie es das meistens war, sondern irgendwie auch im Internet wirklich sichtbar. Das findet meist auch nicht statt. Ich denke mal, aktuell, weiß ich auch von vielen, ist es auch noch nicht so, dass das Schmerzthema, also das sagen zumindest meine Freunde, weil die haben alle viel, viel zu tun, weil einfach die Konkurrenz zumindest bei uns in der Gegend sehr gering ist. Aber das wird ja nicht immer so bleiben, ne?
Ja, also viel zu tun ist immer das eine. Ich habe auch immer viel zu tun. Alle haben viel zu tun. Das Problem ist, was bringt dir dieses viel zu tun am Ende des Tages? Ich glaube, das ist die Gretchenfrage hier. Wenn du viel zu tun hast, den ganzen Tag arbeitest und dann am Schluss nichts bleibt, ja, dann bringt dir das viel zu tun zweimal nichts. Deswegen, das ist ja, glaube ich, genau der des Pudels Kern, dass viele Handwerker immer viel zu tun haben, weil ja, Handwerk benötigst du halt, gibt immer ein bisschen, sind immer ein bisschen knapp dran, also gibt immer weniger und das heißt, dass die Nachfrage bleibt oder verstärkt sich und das Angebot verknappt sich, das ist so. Aber die meisten Handwerker, dann bleibt dann eben nichts mehr. Die arbeiten sich zu Tode, mehr oder weniger, den ganzen Tag und am Ende des Tages machen sie das für ein Butterbrot. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben.
Ja, das kommt noch dazu, definitiv. Und ich sag mal so, der klassische Weg wahrscheinlich bei euch ist ein mittelständisches Unternehmen, was in der Hinsicht deutlich optimiert werden muss. Was sind so typische Prozesse? Und vor allen Dingen, was ich spannend finde, du und dein Bruder, ihr seid ja sehr, sehr aktiv bei LinkedIn. Ist das dann auch ein Teil des Prozesses? Jetzt vielleicht nicht LinkedIn, aber sondern, dass ein Unternehmen auch einfach sichtbarer wird, zur, weiß ich, Kandidatenfindung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden? Oder konzentriert ihr euch erstmal nur auf Prozess und Optimierung?
Also wir fangen oftmals von hinten an. Das heißt, du musst ja irgendwo ein Ziel haben, wo du hin willst mit deinem Unternehmen. Und eben, Ziel ist nicht möglichst beschäftigt zu sein den ganzen Tag und viel zu arbeiten, sondern Ziel ist auch, dass du am Ende des Tages, was übrig bleibt, du dein Unternehmen vielleicht auch weitergeben kannst, dann an deine Nachkommen, an jemand anderes das übernehmen. Ziel ist, dass du auch attraktiv bist, dass du Freude hast, dass du nicht immer unter Druck bist. Also da hat jeder natürlich seine eigenen Ziele, deswegen schauen wir uns erstmal an, was ist das Ziel. Und dann arbeiten wir einen Maßnahmenplan aus, der aufs Ziel hinwirkt. Du hast gesagt, Sichtbarkeit. Ja, Sichtbarkeit ist natürlich ein großes Thema, klar. Sichtbarkeit ist heute essentiell, insbesondere wenn es darum geht, eben auch Mitarbeiter zu finden, bessere Kunden zu finden, teilweise mehr Kunden zu finden, sich allgemein zu positionieren, ist das Thema Sichtbarkeit, die sozialen Medien, da kommst du heute nicht mehr drum rum, ob du es willst oder nicht, ist eigentlich grundsätzlich egal, du musst es tun.
auf jeden Fall. Das sehe ich halt auch. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist da eher so, das Standardkommunikationsinstrument im Telefon ist halt das Faxgerät. Da ist noch eine ganze Menge zu tun. Genauso ganz großes Thema. Ich habe es bei meinen eigenen Söhnen live erlebt. Die sind zwar leider nicht ins Handwerk gegangen. Ich persönlich wäre ja fast Schreiner geworden seinerzeit. Ursprünglich wollte ich Gitarrenbauer werden. Habe aber dann recht früh erkannt, hochspeziell und naja, deine Kunden sind Musiker, also Richtung brotlose Kunst.
Geht in die Richtung, absolut, ja.
Ich sag mal, meine zweite Wahl, die letztendlich die bessere war oder auch die erste, dann Tontechnik zu studieren, war jetzt auch nicht viel anders, aber die Klientel war dann auch Musiker, deshalb bin ich da auch seit Jahren raus. Aber meine Söhne, die sind zumindest in der Ausbildung betrieben. Unser Jüngster, der hat gerade eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann unterschrieben, fängt im August an bei einem Möbel, bei einer Möbelkette. Und unser Großer, der ist bei einem Werkzeughersteller, ein Kunde von uns bei der Firma Wolfkraft, in der IT fängt er an. Und was bei beiden auffällig war, um jetzt mal den Bogen zurückzukriegen, ist, wie schnell die Ausbildungsplätze eigentlich geklärt waren. Also ich musste mich nie bewerben, weil ich nicht in der Ausbildung war, deshalb kenne ich das nicht. Meine ganzen Freunde, die halt alle Ausbildungen gemacht haben, teils auch deutlich älter sind als ich, die waren erstaunt, weil sie die aktuelle Situation so zum Teil nicht kennen und sagten, naja, normalerweise dauert das ja, da hast du dann noch 3 Gespräche oder dauert ein paar Wochen, bis man alle Kandidaten zusammen hat. Und so bei unserem Jüngsten zum Beispiel, das waren 7 Tage von der Bewerbung bis zum unterschriebenen Ausbildungsvertrag. Und bei unserem Ältesten hat's, ich glaube, die haben ihm sofort gesagt, komm noch mal zum Probearbeiten eine Woche in unsere IT-Abteilung. Das war sogar zwischen Weihnachten und Neujahr, haben sie es ihm vorgeschlagen. Also die wollten ihn unbedingt haben. Mhm. Und ich glaube, in der ersten Januarwoche kam schon das Angebot, du kannst jetzt sofort unterschreiben, wenn du willst. Und du kriegst noch das und hier. Also da ist ein großer Bedarf, Nachwuchs zu kriegen. Wie sieht's denn ja im Handwerk selber aus?
Ja, ist nicht da mehr.
Die Situation ähnlich?
Nicht viel besser. Es ist aktuell immer noch das Riesenthema, Nachwuchs zu finden. Es findet ja grundsätzlich auch eine Überakademisierung statt, wenn ich dann einen Bogen schlagen will. Jeder hat heute das Gefühl, studieren zu müssen. Ich sage immer, ja, es ist ja eigentlich komisch, weil du hast heute eine Akademikerquote von, ich weiß nicht, wie hoch sie in Deutschland ist, glaube ich, 35-40%, keine Ahnung. Also, und Akademiker war ja ursprünglich dafür da, die Elite der Denker, also die intelligentesten, nicht im Sinne von besten, aber intelligentesten Menschen werden irgendwann Akademiker, gehören zur Akademikerschicht der Gesellschaft. Und ja, die Leute sind ja nicht intelligenter geworden in den letzten 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Aber die Akademikerquote ist gestiegen. Also, das stimmt ja was nicht. Das heißt, du kannst auf 2 Arten, entweder eben Nummer 1, Leute sind intelligenter geworden, können wir, glaube ich, ausschließen. Und Nummer 2, du inflationierst einfach den Standard. Und das ist klar, der Standard wird inflationiert. Heute das Gefühl, jeder braucht einen Bachelor, jeder braucht einen Master. Absoluter Schwachsinn. Also mittelmäßige Akademik, die eigentlich da gar nicht hingehören, sich irgendwo in irgendwelchen Bürojobs oder eben dann doch beim öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Hand irgendwo anstellen lassen und da sich dann halt irgendwo verkriechen können, trotzdem ein angenehmes Leben und ein angenehmes Gehalt haben. Diese Leute fehlen im Handwerk. Das sind grundsätzlich, wenn das früher, nicht früher ist alles besser, aber vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten, wären das gute Handwerk geworden. Anständige, gute Handwerk, wo die auch gebraucht werden und auch noch heute gebraucht werden. Und das große Problem, diese Überakademisierung, diese Scheinansprüche, das sind ja keine echten Ansprüche, die an die Leute gestellt werden. Das sind Scheinansprüche, die irgendwo aus einer Unsicherheit der Personalabteilung herkommen. Das heißt irgendwo so nach dem Motto, ja, wenn du jemanden anstellen willst, Hauptsache er hat zu viel Papier, dass du ja kein Risiko eingehst, du könntest den Falschen einstellen. Das ist völliger Schwachsinn. Also Papier, Ausbildung sagt ja nichts über die Intelligenz grundsätzlich, eben nicht mehr viel über die Intelligenz eines Menschen aus. Und da ist das große Problem, dass diese Scheinansprüche natürlich auch für eine Verschiebung des Diskurses sorgen. Was heißt das? Du sprichst heute darüber, ja, wie kann ich dann möglichst schnell einen akademischen oder einen hohen Titel erwerben, um mich dann gut zu fühlen. Aber ob du wirklich gut bist, ist eben was anderes. Du fühlst dich dann eben eher gut, bist aber nicht unbedingt gut, weil du einfach den Ansprüchen des Systems oder der Ansprüchen der den Scheinansprüchen der Gesellschaft gefolgt bist und nicht deinem eigenen Herzen gefolgt bist, das vielleicht besser ein Handwerker, ein sogenannter einfacher Handwerker aus Sieg geworden wäre. Und da habe ich ein Problem damit. Das muss wieder ändern. Und ein Handwerksberuf ist etwas, auf den man stolz sein kann, auf den man dann auch wirklich sagen kann, ich habe was gemacht. Und ist ja auch nicht so, der Ruf ist ja nicht mehr so, dass du in den Bergstollen reingehst, da den ganzen Tag ackerst und dann mit Staublunge mit 25 oder mit 35 stirbst. Das ist ja nicht mehr so, das ist völliger Schwachsinn. Nichtsdestotrotz hängt das teilweise noch in den Köpfen. Und da muss man natürlich Abhilfe schaffen. Das hat sich heute wahnsinnig gewandelt. Ich bin Handwerker, Werkzeugmacher. Das ist ein mehr oder weniger gemütlicher Beruf. Natürlich dann Servicetechniker auf Anlagen weltweit, das ist dann schon eher ungemütlich. Da bist du körperlich gefordert, da bist du immer wieder unter Druck und. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Aber es gibt durchaus sehr, sehr gute, sehr anspruchsvolle und mittlerweile auch, ich sage jetzt gemütlich, vielleicht das falsche Wort, aber nicht körperlich hoch anspruchsvolle Handwerksberufe. Selbst dort fehlt der Nachwuchs. Und ich glaube, da muss man wieder mehr aufs Konto einzahlen, denn die Handwerksberufe zu fördern, das sind schöne Berufe. Und da braucht es nicht für jeden irgendwo einen Akademiker, sondern wir brauchen wieder mehr bodenständige Handwerker.
Mhm. Ja, aber gebraucht wird es ja trotzdem. Also meine Erfahrung ist hier bei uns auf dem Land zum Beispiel, also ich kenne mehr Menschen mit einem handwerklichen Hintergrund, die relativ schnell nach Ende ihrer Ausbildung, ein paar Jahre später, ein gutes, solides Einkommen hatten.
Genau.
Mit 30, spätestens Mitte 30 ist das Haus bezahlt,
ja.
oder gebaut, Mitte 30 abbezahlt. Klar, auf dem Land hast du meistens Situationen, ist irgendein Grundstück von der Familie. Aber ich sag mal, der Lebensstandard, jetzt nicht luxuriös, das wird ja immer, ich meine, das war auch so, wenn ich dran denke, zu meiner Abiturzeit, da gab es einige, die sagten, wir wollen unbedingt BWL studieren, weil dann mit 30, 35, dann verdienen wir die richtige Kohle. Ein, zwei haben es geschafft, die meisten haben es halt nicht so geschafft. Ne? aber währenddessen bei den Handwerkern, wenn ich gucke, wem gehören hier bei uns im Ort die meisten Mietshäuser, das sind fast alle mit einem Handwerk, einer handwerklichen Ausbildung. Natürlich, weil sie die zum Teil auch selbst mitgebaut haben. Oder es gibt hier regelrechte Kolonnen. Ne? Also einer fängt mit dem Haus an, dann kommen seine ganzen Freunde, alles Handwerker helfen ihm. Ne? Nachbarschaftshilfe ist ja auch völlig legal. Und dann, das war auch im Dorf meiner Eltern so, dann geht das über die Jahre, hilft jeder bei dem anderen beim Hausbau. Aber nicht halt erst mit, keine Ahnung, Mitte 30, wenn sie nach 10 Jahren Studium langsam anfangen, Geld zu verdienen, sondern früher. Ist ja nicht grundsätzlich schlecht zu studieren. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, bei meiner Frau das Gleiche. Aber da sehe ich halt auch, alle, die studiert haben, die haben mit Mitte 20, wenn ich mal gucke, mein Schwager, meine Schwägerin sind beides Ärzte, das war dann schon eher Anfang 30 fast, erst angefangen, wirklich im Berufsleben zu sein. Ist halt auch viel, viel Zeit, ist die eine Sache. Und garantiert aber auch nicht unbedingt Wohlstand, wenn das Ziel ist. Definitiv. Was ich mich gerade gefragt habe, weil wie macht man Handwerk attraktiv für Nachwuchs, ist ja eigentlich ganz viel, vereinfacht gesagt, PR und Marketing, um den jungen Leuten klarzumachen, dass es jetzt hier nicht, wie letztens jemand zu mir sagte, dass das Problem beim Nachwuchs im Handwerk ist, dass die Ausbildungsplätze mittlerweile Sammelbecken für die gescheiterten Existenzen sind. Fand ich ziemlich hart, aber konnte ich auch nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Denn unsere Tochter, die wollte ursprünglich Innenarchitektur studieren und bei einem Praktikum bei einer Architektin sagte, die mach unbedingt eine Ausbildung, am besten Schreiner, dann hast du von allem so ein bisschen was mitbekommen und du kannst mit den Handwerkern reden. Hat sie auch gemacht, nach einem halben Jahr hat sie gemerkt, ist es doch nicht. Hat jetzt eine andere Ausbildung und die sagte auch, also für sie war es wirklich erschreckend zum Teil so, die Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse zu erleben, nicht weil die dumm waren, sondern einfach so, oder weil sie sagen, wir sind nicht intelligent, sondern einfach so unheimlich viele wirklich verkrachte Existenzen in Anführungsstrichen, die es einfach schwer hatten damit, irgendwie so ihren Lebensweg zu finden.
Mhm.
Und entsprechend viele Probleme gab es dann halt sowohl in der Berufsschule als zum Teil halt auch im Ausbildungsplatz. Also ich weiß, ihr Chef, der sagte auch, was sie teilweise da an naja, fast schon, wie soll man sagen, therapeutische Arbeit leisten müsst mit den Azubis, das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ne? Aber sie nehmen halt, wen sie kriegen, das ist ihr Problem.
Das ist halt so, wenn du nicht aus der Stärke agierst, musst du irgendwo aus der Schwäche reagieren. Das heißt, du bist dann derjenige, der noch die Krümel aufisst. Und da, aber das ist natürlich eine Position, die du selbst irgendwo, wenn ich jetzt erarbeitet sage, hört sich das dumm an, aber es ist eine Position, in die du dich selbst gebracht hast. Ja, du hast sie auch erarbeitet. Du hast, wenn du was verpasst, dich nicht an die gesellschaftlichen Wandel oder an den gesellschaftlichen Wandel anpasst, dann hast du dich dahin gearbeitet. Und dann musst du eben aus der Schwäche reagieren, anstelle aus der Stärke zu agieren. Und dann bist du natürlich immer im Hintertreffen und musst dich mit, wie du gesagt hast, hört sich ein bisschen dumm an, wenn man von Menschen spricht, aber mit Resten begnügen. Und das ist ein großes Problem. Das ist eben genau das, was ja das Handwerk nicht tun sollte. Man muss in die Stärke zurückkommen. Und sagen, du, eigentlich wollen wir die Besten und eigentlich bieten wir das Beste. Und wir sind nicht schlechter als die akademische Laufbahn. Grundsätzlich ist die akademische Laufbahn oftmals eine Sackgasse. Für viele ist sie eine Falle, für viele ist sie eine Sackgasse und viele sind gar nicht dafür gemacht. Und deswegen wird auch der Standard immer weiter runtergesenkt und du kannst sie dann auch nicht gebrauchen. Weil sie eben irgendwo in der Sackgasse landen. Und wenn du es auch ausrechnest, es gibt viele Statistiken, wenn du es auch ausrechnest, verdienst du, wenn du handwerkliche Lehre machst und dann noch weiter in Deutschland machst du einen Meisterbrief, in der Schweiz kannst du noch einen Techniker anhängen, irgendwann kannst du sogar noch einen Ingenieur machen, wenn du das möchtest, Fachhochschulstudium. Dann hast du am Ende deiner beruflichen Laufbahn, wenn du in die Rente gehst, hast du teilweise mehr oder mindestens gleich viel verdient, wie ein, sag ich mal so, mittelmäßiger Akademiker.
Aber du hast halt mit 16 oder 18 schon angefangen, Geld zu verdienen. Also das war einer der Punkte auch meiner Jungs, in die Ausbildung zu gehen.
Ja, also du hast nicht diese exponentielle Kurve am Schluss, sondern irgendwo mit 60 extrem viel Kohle, wo du sie nicht mehr gebrauchen kannst. Also nicht, dass du mit 60 jetzt tot irgendwo im Bett liegst, aber du brauchst doch das Geld.
Ja, wenn du Familie und Kinder hast, ne, in jüngeren Jahren, dann brauchst du das Geld. Oder dann, wenn du noch jung bist und es wirklich aus... Also, ne, also ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Also, man kann nicht immer für später leben.
Ist doch dumm. Also, du brauchst doch Geld mit zwischen 20 und 30. Macht doch am meisten Spaß, die Kohle rauszuhauen. Und dann, wie gesagt, kommst du irgendwann nach 30, brauchst du Geld für die Familie, 35, Haus und was auch immer. So klassisch. Also, dumm. Ja, eigentlich unpraktisch. Und kontraproduktiv, wenn du mit 30 erst anfängst, Geld zu verdienen und du damit dich mit zwischen 20 und 30, wo du voller Lebensenergie steckst, nicht die Welt erkunden kannst und dich da ein bisschen ausleben. Meine Meinung.
Ja, also, völlig. Also grundsätzlich.
Den jungen Menschen, die eben diesen zwischen dem am Scheideweg stehen, solche akademische Laufbahn einschlagen, so lieber handwerkliche Berufsausbildung einschlagen, muss man den Leuten einfach, diesen Menschen klar machen, hey, denk daran, nicht nur schön mit dem Diplom wedeln dann auf den sozialen Medien, sondern du hast auch gewaltige Nachteile, wenn du dich für den akademischen Weg entscheidest.
Mhm. Ja, ein Grund, also gegen richtig eine handwerkliche Ausbildung höre ich auch oft. Selbst meine Tochter hat es gesagt, dass wenn sie es durchgezogen hätte, eh nur ein Schritt auf ihrem gesamten Ausbildungsweg gewesen wäre. Also was ich schon nachvollziehen kann, ich weiß nicht genau, wie viel. Ich glaube, sie hat um die 850 oder 860 Euro brutto verdient im ersten Ausbildungsjahr. Das heißt, um die 600 paar zerquetschte sind übrig geblieben. Das ist natürlich, klar, im Vergleich zum Studium, da kostet es eher einen Haufen Geld, aber wenn ich jetzt gucke, eine Ausbildung bei der Bank, ne, die fangen bei 1.000 und mehr zum Teil so im ersten Jahr schon an. Das ist auch so ein Punkt bei jungen Leuten. Also war wirklich so, meine Jungs haben auch überlegt. Also Handwerk auf keinen Fall, habe ich gefragt, wieso? Einer von den beiden sagte, naja, grundsätzlich hätte ich da jetzt nichts gegen, aber ich verdiene in der Ausbildung nichts. Da gehe ich doch lieber, hat er jetzt zum Glück nicht gemacht, aber gehe ich doch lieber hier zur Telekom oder zur Bank und so, da habe ich 1.000 Euro im Monat. Es ist, also da rechnen die Kids halt auch schon, ne? Was lohnt sich auch für mich in dem Alter? deshalb, ich kann das absolut nachvollziehen, bin grundsätzlich bei dir. Also ich, es war auch gut, dass es Studienplätze gibt und das studiert wird und Leute auch so lange sich professionalisieren.
Absolut.
Aber ich, für mich persönlich wäre es auch nichts. Also ich persönlich bin ich meinem Vater auch sehr dankbar, auf einer privaten Hochschule studiert. Das Studium ging 2 Jahre, war absolut hardcore. Ne, da war nichts mit Party und Freizeit. Dafür war ich nach 2 Jahren fertig, wurde, wie ich später dann in meinen Lehraufträgen an öffentlichen Hochschulen erlebt habe, normalerweise an einer öffentlichen Hochschule halt 4 bis 6 Jahre studierst. Und genau aus dem Grund, ich war irgendwie getrieben und dachte mir, ich möchte nicht mit 28 oder 30 erst fertig sein. Also das war für mich, also deshalb kann ich es gut nachvollziehen, möchte aber jetzt nicht verurteilen zu studieren, absolut nicht. Aber ja, es gibt halt noch eine andere Welt, ne? Also dieser Ruck in die Richtung, alle sollten irgendwie studieren, habe ich ehrlich gesagt auch schon vor, wie lange ist das her, 25 Jahren oder noch länger nach meinem Abitur festgestellt und mich gefragt, wo soll das enden, wenn bei uns alle irgendwie nur noch studieren wollen, ne? Und wie du schon sagtest, die gefühlte Absenkung der Ansprüche, sowohl was Abitur betrifft, als auch die Voraussetzungen für ein Studium, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, haben natürlich auch dafür gesorgt, dass es überflutete Hochschulen gibt. Und das bringt mich zum Punkt, wo ich mir denke, was, also ich habe da jetzt keine Einblicke, deshalb die Frage, was macht denn das Handwerk an, sag ich mal, PR und Marketing, in Anführungsstrichen, bis hin zu Corporate Influencing, könnte man ja fast schon sagen, weil das ist ein Thema, mit dem ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun hatte. Was gibt's denn da? Oder ist das alles jetzt erst gerade am Entstehen, dass man den Beruf wieder durch soziale Medien einfach ein bisschen attraktiver macht für junge Leute?
Ja, es ist grundsätzlich immer noch viel zu wenig. Man macht immer zu wenig. Es ist auch abgedroschen, immer in dieselbe Kerbe zu schlagen. Was man positiv feststellen muss, ist passiv besser geworden. Ich glaube, das Bewusstsein, ich habe da wirklich aus Deutschland auch sensationell gute Werbevideos gesehen, betreffend des Handwerks, wo da irgendwo alles in sich zusammenfällt. Wirklich sensationell gutes Video. Am Schluss, das alles ist Handwerk oder irgendwie ohne Handwerk ist alles nicht.
Die Welt ohne Handwerker, genau.
Also wirklich sensationell gut, absolut geniale Kampagne. Und dann auch eben betreffend des Mitarbeitermangels oder Ausbildungskräftemangels gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Kampagnen mittlerweile, die so Handwerksbetriebe auf die Mitarbeitersuche gehen. Mit Video, mit speziellen extra Webseiten für die Jobs. Und da ist man schon auf den Zug aufgesprungen. Der Zug rollt einfach noch ein bisschen langsam, aber der Zug rollt. Und ich glaube, da sind wir auf gutem Wege, dass da was in Bewegung kommt. Es rollt, es gibt auch immer mehr solche Unternehmen wie ich und mein Bruder, Berater für Handwerker, von Handwerkern gibt es immer mehr. Ich denke, das ist ein Zeichen für Optimismus. Und nicht immer darauf herumhacken, warum man alles schlecht macht, weil das bringt ja nichts. Dann bist du Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Grundsätzlich, wie gesagt, die Anstrengung könnte man oder muss man sicherlich nochmals überdenken, könnte man noch 1-2 Zähne zulegen, um da in der Bildsprache zu bleiben. Aber der Zug rollt und das freut mich, dass der Zug auch rollt. Ganz klar.
Also bei der Geschwindigkeit glaube ich, wobei ich grundsätzlich lieber und immer Teil der Lösung bin als des Problems. Das ist ja auch schon mein jetziger Beruf, beziehungsweise mein jetziges Angebot, mein Business ist ja Lösungen schaffen. Aber ich glaube, wie wir Menschen nun mal sind, wir lernen am schnellsten, verändern uns am schnellsten, wenn die Schmerzen und der Druck zunehmen. Und gerade jetzt bei uns in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie sehr das bei euch in der Schweiz auch schon durchschlägt, die wirtschaftliche Situation, ist ja jetzt nicht so, dass alle jauchzen und schreien, es ist super toll und die Aussichten sind genial. Deshalb denke ich mal, da wird sich schon mehr tun und tun müssen, weil ja großes Thema, was ansteht in den nächsten Jahren, ist ja auch der Weggang der Babyboomer-Generation. Unheimlich viele, ich kriege die Zahlen nicht ganz zusammen, ich meine, ich hatte was gelesen von 15 Millionen Arbeitskräften bis 2030 oder 2035 und noch nicht mal mehr die Hälfte, die dann ersetzt wird im Arbeitsmarkt. Und da wird natürlich der Kampf dann noch stärker oder die Konkurrenz für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und natürlich auch Nachwuchs in der Ausbildung.
Ah, gut, das, klar, also das demografische Problem ist seit Jahren bekannt. Probiert man zu lösen, wird natürlich auch mit der AI, Mechanisierung, grundsätzlich Digitalisierung, all das, wird sich da natürlich auch ein bisschen Entspannung reinbringen lassen, so ehrlich muss man sein. Aber es wird sich nicht von selbst entspannen, das definitiv nicht. Muss man eine Lösung zu finden, habe bis jetzt noch keine gefunden. Das heißt aber im Umkehrschluss, ja, wenn es keine gesellschaftspolitische Einheitslösung gibt, was bleibt dir als Betrieb übrig? Ja, das Prinzip bleibt dir nun übrig, jetzt ein bisschen den Egoismus raushängen zu lassen und für dich selbst zu sorgen, dass du genügend Nachwuchs hast. Weil es bringt dir nichts, auf die Lösung der Politik zu warten, weil, das ist meine persönliche Meinung, Politik bringt keine Lösung, Politik bringt eigentlich nur Probleme. Also respektive Politik bringt Lösungen für Probleme, die sie vorher selbst geschaffen hat. Also von dem her, auf die Politik zu verlassen, dass es da eine gesellschaftspolitische Universallösung gibt, das ist dumm, das ist kurzsichtig und das wird dich in den Abgrund führen. Und deswegen schau zu dir selbst, schau, dass du genug Nachwuchs hast, schau, dass du dein Unternehmen attraktiv positionierst, sichtbar machst, die Wahrnehmung deines Unternehmens verbesserst, Gas gibst und dir die Nachwuchskräfte holst, die du dir auch zustehen willst. Punkt. Da gibt's ja, ich glaube nicht, wie gesagt, es gibt keine Universallösung, die wird auch nicht kommen. Da muss man sich damit abfinden.
Und im Prinzip das Gleiche gilt ja auch für Kundengewinnung. Also aktiver zu werden, ist gleich in Grün.
Ja, absolut. Also auch eben die wirtschaftliche Aussicht bei uns, glaube ich, noch ein bisschen besser. So wie ich gehört habe, also auch von meinen Kunden, Deutschland ist das schon ziemlich weit abgeschlagen. Also Deutschland hat nach der Corona-Krise schon schwach angefangen und dann noch ein bisschen stärker nachgelassen. Also, da hat man sich selbst, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber es ist natürlich klar, hat man sich selbst in die Nässe gesetzt und mit dem Blindflug Vollgas an die Wand. Bei uns ein bisschen besser, aber Not macht erfinderisch, das glaube ich richtig gesagt. Wenn du das Messer richtig am Hals hast, dann macht es auch schön Spaß, dass du rennst. Dann rennst du halt. Schmerzen sind nicht immer angenehm, aber Schmerzen sind gut. Und ich glaube, da wird ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Und ich glaube auch nicht an den Untergang. Ich bin da kein Freund verschiedener Untergangsszenarien und Schwarzmalerei und apokalyptischer Weltuntergangsfeierlichkeiten. Das ist nicht meine Art und Weise, wie ich denke. Das ist nicht meine Art und Weise, wie ich durch die Welt gehe. Das ist auch nicht meine Art und Weise oder auch nicht die Art und Weise, wie ich das meinen Kunden beibringe. Die wirtschaftliche Entwicklung ist schlecht. Sie wird sicherlich auch nicht in den nächsten Monaten besser werden. Die Lösung wird auch nicht die Politik sein. Also was machst du? Konzentriere dich auf deinen Teil. Schau, dass du selbst besser wirst. Schau, dass du das Beste rausholst. Konzentriere dich auf das, dass du auf dasjenige, das du ändern kannst und hör auf, über dasjenige zu jammern, das einfach nur mal eine Gegebenheit ist. Das ist verschwendete Energie, das ist Blödsinn und das wird dich am Ende des Tages nicht weiterbringen.
Wäre ein wunderschönes Schlusswort, wenn ich nicht noch eine Frage oder noch ein Thema hätte, was ich gerne mit dir ansprechen würde. Und zwar wirklich eine Sache, die mich total interessiert, weil ich bisher, ehrlich gesagt, muss ich überlegen, na gut, jetzt Wolfkraft ist ja jetzt aber auch kein Handwerksbetrieb, sind Kunden von uns, die stellen Werkzeuge her. Aber ansonsten hatte ich bisher mit handwerklich oder produzierenden Betrieben noch relativ wenig zu tun. Ich denke mir aber gerade in Bezug, also auf der einen Seite natürlich Mitarbeiter finden, Azubis, Azubinen finden, ist die eine Sache, aber gerade auch im Vertrieblichen, also Sichtbarkeit, um mehr Kunden zu gewinnen, da könnten herstellende Betriebe ja super über Videokommunikation in die Sichtbarkeit kommen, weil wenn du was produzierst, also im Maschinenbau habe ich jetzt einige Kontakte, da finde ich, ist es ja auch besonders spannend, wenn du wirklich Dinge hast, die du bildlich zeigen kannst, um sie zu erklären. Da ist ja Videokommunikation hervorragend für geeignet. Wie würdest du einschätzen, ist da so die Bereitschaft und die Offenheit für solche Themen bei Unternehmen aus diesen Sparten?
Immer höher. Die Offenheit, also immer besser. Auch das nimmt zu, weil, ja, wie du gesagt hast, der Spätz drückt, es wird unangenehm. Du musst neue Wege gehen. einfach zu Hause oder im Büro warten, mittlerweile auch zu Hause im Homeoffice, warten und dass die E-Mails reinflattern mit Bestellungen, das Telefon von selbst klingelt oder wie du gesagt hast, der Fax von selbst reinkommt. Das wird nicht mehr so sein und deswegen Videokommunikation super Mittel, absolut, weil du kannst ja zeigen, was du machst. Also deswegen Handwerk, ich verkaufe eine Dienstleistung, bei mir ist es viel anstrengender. Wenn ich noch in meinem alteingesessenen Handwerksberuf tätig wäre, würde ich das heute ausschließlich mit Videokommunikation, mit Social Media Posts und machen. Also Videokommunikation ist sicherlich etwas vom Besten, was du als Handwerker tun kannst, um es Leute zu, also Mitarbeiter zu finden, um deine Produkte zu präsentieren, deine Endergebnisse zu präsentieren, Kunden zu finden und. Das geht ja für alles Mögliche. Einfach um sichtbar zu werden, die Wahrnehmung deines Unternehmens, also die Kundenwahrnehmung zu schärfen, dich besser in die Sichtbarkeit zu bringen und.
Ja, und vor allen Dingen auch eine Sache, die da auch gerne vergessen wird, aber einfach aus Unwissenheit. Denn den meisten ist schon klar, wenn ich jetzt als Unternehmen präsent bin bei Social Media, die Generation Z ist die erste, wobei meine Generation, ich bin jetzt Generation X, wie man so schön sagt, wir sind ja, wie nennt man das, Digital Immigrants, also gerade so reingerutscht oder noch mit halbwegs aufgewachsen mit digitalen Themen. Das heißt, die Entscheider, die jetzt kommen und auch langsam in Entscheidungspositionen sind, sind ja welche, die sehr stark mit den Themen was anfangen können. Die meisten aber immer noch hauptsächlich mit Social Media Sichtbarkeit, um Kunden, mittlerweile halt auch Bewerber, zu finden. Aber was total spannend ist, wenn du ja schon Kunden hast, ich weiß noch, ich habe diverse Vertriebsschulungen miterlebt, früher gefilmt, weil wir mit einer Trainingsfirma gearbeitet haben und dann auch selber auf Seminaren. Und ein Thema war immer wieder, deine Gold Nuggets sind deine Bestandskunden. Ne? Viele konzentrieren sich auf Neukunden, aber wenn du eine Kundenliste hast, ey, warum da nicht was machen? Und da ist Videokommunikation auch mega spannend, weil du kannst Kunden ganz toll mit ganz vielen Ideen reaktivieren oder auch im After Sales, also wir haben ein, zwei Kunden, die das mittlerweile auch machen, einfach durch ein Mehr an Service, sagen wir als Beispiel jetzt, du verkaufst jemandem irgendeine Maschine, Kunde hat gekauft, und ein Beispiel, was ich immer ganz gerne heranziehe, ist dann nach dem Kauf zu sagen, hier, Herr Müller, in 8 Wochen sind wir damit fertig, aber lassen Sie uns mal in 3 Wochen und danach nochmal einen kurzen Videocall machen, dann machen wir eine Live-Schalte, unsere Produktion und dann gucken wir uns per Video mal genauer an, wie weit jetzt der Stand der Dinge bei Ihrer Maschine ist. Wo wird der Herr Müller jetzt, simpel und vereinfacht gesagt, beim nächsten Mal, wenn er irgendeine Maschine braucht, schauen, guckt er sich die Konkurrenz noch an? Vielleicht macht er das, aber wenn die Konkurrenz diese Art von Service als eines von vielen Beispielen als Mehrwert nicht bringt, dann ist die Loyalität natürlich erstmal bei dir als Anbieter gesetzt. Ne? Und das sind nur eins von ganz vielen Beispielen, was du machen kannst in mehr an Kommunikation und Service, weil du den Kunden einfach mit mehr rannimmst und die Kommunikation und Kundenbeziehung dadurch nochmal verbesserst.
Absolut, absolut. Also eben, du kannst vieles machen, du musst auch vieles machen, immer wie mehr. Wenn du den Zug verpasst, dann hast du den Zug verpasst, Punkt. Also, wie gesagt, schau auf dich selbst, schau darauf, dass du dein Unternehmen vorwärts bringst. Ich denke, allgemein mit viel mehr Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation, bist du auf dem besseren Weg. Also wenn du einfach irgendwo im Dorf sitzt und hoffst, dass es irgendwann besser wird, das bringt jetzt wirklich nichts. Ich bin kein Freund des blinden Aktionismus. Ruhe bewahren und zielgerichtet vorgehen als Unternehmer, lernst du das? Musst du lernen? Lernst es meistens eben wieder durch Schmerzen. Aber da machst du sicherlich nichts falsch, wenn du in die Richtung gehst.
Ja, jetzt haben wir aber ein schönes Schlusswort. Adrian, ich danke dir vielmals für deinen Input. Ich finde es total spannend. Wie gesagt, weil ich selber ja auch beinahe eine handwerkliche Karriere eingeschlagen hätte, wobei das absolut nichts wertend ist, überhaupt nicht. Option 2 war übrigens was ganz anderes. Automechaniker mit einem nachgelagerten Maschinenbaustudium.
Wäre ja auch eine handwerkliche Grundausbildung. Dann mit akademischer. Nachbildung.
Genau, also fasziniert mich heute immer noch, obwohl ich ehrlich gesagt von Autos und Motoren absolut, naja, nichts will ich nicht sagen, aber fast nichts verstehe. Der Zug, also ich bin auch nicht der Teenager gewesen, der einen Mofa hatte und es darüber gelernt hat, aber mich fasziniert es. Also eine meiner Lieblingsfreizeittätigkeiten neben Gitarre spielen ist wirklich bei YouTube mir Restaurationsvideos von Oldtimern anzugucken, insbesondere englische Oldtimer. Ich habe mit 16 mal ein Praktikum gemacht bei einer der Top Rolls-Royce und Bentley Restaurationswerkstätten, weil mein Vater sich damals einen alten Bentley gekauft hatte. Und da wollte ich eigentlich die Ausbildung machen, dann leider durch persönliche Gründe, meine Mutter ist verstorben. In dem Jahr war das Thema für mich dann auch obsolet. Aber es fasziniert mich immer noch total und vor allen Dingen, was mich am meisten fasziniert, muss ich echt sagen, ich habe einen totalen Respekt vor handwerklichem Können, waren die, die haben in dieser Werkstatt in England, haben die einige Mitarbeiter, das war 93 war das, da haben Rolls-Royce und Bentley so ein bisschen verkleinert, die waren ja in den 90ern so ein bisschen am Schwanken und da waren einige Mitarbeiter, so Anfang 60, die gegangen sind, in Frührente, wie auch immer, die dann von dieser Firma angestellt waren. Und das waren wirklich ältere Herren, Anfang, Mitte 60, die seit 40 Jahren so Dinge machen, weißt du, wie den Zierstreifen links am Auto, ne? Zwei Streifen perfekt parallel übereinander. Und ich habe da jedes Mal nur geguckt, wie der da stand mit dem Pinsel und als wäre ein Roboter. Also Wahnsinn. Von daher Hut ab vom Handwerk. Ganz, ganz großes Kino.
Absolut. Absolut. Make Handwerk great again. Ich glaube, da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen.
Prima. Ja, vielen, vielen Dank, Adrian, für deine Zeit, für deinen Input. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass du heute dabei warst mit einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal nichts mit Videokommunikation zu tun hat, aber definitiv auch ein ganz wichtiges Thema ist, wo Videokommunikation sinnvoll und wertvoll ist. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Folge, dann gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, Themenvorschläge, dann schreib mir eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, bei der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank und ja, eine schöne Woche noch. Tschüss.
Bye, bye.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.